herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Cool, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders über unser neues Monatsspecial, den Upper Room Gottesdienst. Als verschiedene Werke im Upper Room kommen wir einmal im Monat zusammen, leben Gemeinschaft und hören starke Inputs von unterschiedlichen Gastsprechern. Lass dich davon auf deinem Weg mit Jesus inspirieren und hab viel Spaß beim Hören.
So cool, danke für diese tolle Vorstellung. Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine Gabe von mir, dass ich so lieb rüberkomme, aber in Wirklichkeit bin ich gefährlich. Okay, ich habe euch heute eine ganz traurige Botschaft mitgebracht, aber irgendwie auch ermutigend, glaube ich, aber irgendwie auch ernst. Gottes Sicht auf Krisen heißt meine Botschaft. Gottes Sicht auf Krisen ist tatsächlich so ganz anders als unsere Sicht auf Krisen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht so begeistert von Krisen. Ich brauche keine, oder? Also mir wäre es lieber, es würde alles immer ganz ruhig und nett laufen und irgendwie die Türen sich dann automatisch öffnen, ja? So, wenn man vom Flughafen rauskommt, dann gehen die Türen alle automatisch auf und so. So stelle ich mir das eigentlich im Leben auch vor manchmal. Aber ich habe festgestellt, dass das eine falsche Vorstellung ist vom Leben. Weil wir hier auf diesem Planeten noch nicht auf einer Feierparty sind, sondern hier gibt es noch einige Riesen zu killen, einige Berge zu überwinden. Und einiges zu lernen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir noch hier sind. Weil, weißt du, manchmal habe ich so das Gefühl, wir denken, wenn wir Leute zu Jesus führen, wir erzählen ihnen das Evangelium und sie bekehren sich, Halleluja, das ist natürlich super. Und dann ist aber das Ziel noch lange nicht erfüllt. Also, weil sonst könnten wir ja sagen, okay, hier, du hast dich jetzt bekehrt, du bist errettet, du kommst in den Himmel, wir erschießen dich jetzt. Und dann ist alles gut. Ja, dann hast du auch nicht mehr die Gefahr, dass du nochmal abfällst, dass du irgendwie Fehler machst. Du bist dann einfach gleich zu Hause und es ist alles gut. Ja, also ihr lacht alle, also ich merke schon, ihr merkt, dass irgendwas stimmt hier nicht. Das machen wir nicht, also man darf es auch nicht, aber aber wir machen das deswegen auch nicht, weil es nicht darum geht, nur errettet zu sein, sondern weil wir hier auf dieser Erde eine Trainingszeit haben. Das Motto deines Lebens heißt, trainieren, um zu regieren. Trainieren, um zu regieren. Und ja, die Bibel sagt uns, wir sind mehr als Überwinder in Christus. Und ein Überwinder-Training würde ich auch manchmal lieber online machen, ne? So auf dem Sofa. Aber es funktioniert nicht, sondern wir lernen zu überwinden, indem wir etwas überwinden. Wir lernen zu überwinden, indem wir einen Riesen töten, der sich uns in den Weg stellt. Also ja, wir kämpfen nie gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt, aber die sind auch nicht viel besser, ne, als Fleisch und Blut. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dein Riese, dem du gegenüberstehst, der heißt Angst. Das ist nicht lustig. Ich war diesem Riesen schon gegenüber gestanden. So in meinen 20ern hatte ich mit diesem Riesen zu tun, über Jahre. Angst, Befürchtungen, Sorgen, aber richtig auch Angst, Albträume. Und es sind Geister, mit denen wir es zu tun haben. Und es hat gedauert, bis ich gelernt habe, das Schwert des Geistes in die Hand zu nehmen. Weil Gott sei Dank hat Gott in die Bibel ganz oft reingeschrieben, fürchte dich nicht. Weil er gewusst hat, dass wir das brauchen. Und ich habe diese Bibelverse genommen, mir aufgeschrieben, sie zusammengeschrieben, mir überall in der Wohnung aufgehängt und sie immer vor Augen gehabt und sie ständig ausgesprochen. Jedes Mal, wenn mich die Angst angeflogen hat, habe ich gesagt, ha, 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 es steht geschrieben, fürchte dich nicht. Und dann habe ich mir bestimmte Verse, die mich besonders angesprochen haben, eben auswendig gelernt und dann habe ich die zitiert. Und das musste ich ganz lang machen, über Jahre, tatsächlich 2 Jahre, vielleicht 3, bis ich eines Tages gemerkt habe, ich habe keine Angst mehr. Im Dunkeln zum Beispiel, ja, wenn die Wohnung dunkel ist, wenn ich allein bin, wenn irgendwelche komischen Geräusche sind, ich habe keine Angst mehr. Ich kann abends vom Bus zurücklaufen oder von der Straßenbahn und ich habe keine Angst mehr. Und das ist Befreiung. Aber das ist der Kampf, in dem wir gestellt sind. Das ist der Kampf jetzt mal auf der persönlichen Ebene. Aber dann sind wir auch noch in einem globalen Kampf drin, ja, wo der Teufel gegen das Reich Gottes kämpft und wir, ob wir wollen oder nicht, damit hineingezogen werden. Der Feind greift uns an, der greift Gemeinden an, der greift Gebetshäuser an, der greift Familien an, der greift Ehen an. Und da müssen wir lernen, gewappnet zu sein und überwindet zu werden. Und jetzt ist es so, dass sogar die ganze Welt, ich meine, es war wahrscheinlich schon immer so, aber mir kommt es so vor, als ob es schlimmer geworden ist. Wahrscheinlich, weil wir einfach in der Endzeit sind und weil sich die Dinge zuspitzen und weil es immer konzentrierter wird. Aber unsere Welt steckt in einer globalen Krise und es war schon vor Corona nicht anders. Wenn man die Zeitung liest, Nachrichten schaut, jetzt haben wir auch noch einen Krieg vor der Haustür. Man hört von Krisenstimmung oder Krisengebieten, in denen keine Ruhe einkehren will. Krisengebiete im Nahen Osten, Krisengebiete in Afrika. Aber das ist ziemlich weit weg. Aber jetzt ist es vor der Haustür. Das ist schon näher gerückt. Die Krise ist allgegenwärtig, sogar im täglichen Sprachgebrauch. Wir sagen, ich habe die Krise. Das Wort Krise ist aber eigentlich gar nicht so ein negatives Wort im Ursprung. Es kommt nämlich aus dem Griechischen und heißt Krisis, also ganz nah an dem, was wie wir es sagen, und bedeutet eigentlich Entscheidung oder Scheidung. Und ursprünglich war es ein Fachwort, das in der Medizin verwendet wurde, nämlich wenn eine Krankheit in eine Krise kam, das war der Wendepunkt. Das war quasi der Punkt, wo sich entschieden hat, wird dieser Mensch überleben oder wird er sterben? Und wenn die Krisis überwunden war, dann wusste man, ja, der Mensch kommt durch. Er hat es überstanden. Eine Krise bedeutet zunächst immer eine kritische Situation. Sie kann sich zuspitzen oder sie kann sich entschärfen. Sie kann hochdramatisch verlaufen oder doch harmloser sein, als es ursprünglich den Anschein hatte. Jedenfalls müssen die Betroffenen durch sie hindurch. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Krisen enden aber keineswegs zwangsläufig in der Katastrophe. In der Psychologie wird die Krise sogar positiv bewertet, sehr positiv sogar, weil sie gilt als wichtiger Abschnitt innerhalb eines Entwicklungsprozesses. Wer in einer persönlichen Krise gerade steckt, wird es allerdings nicht so positiv bewerten. Aber uns interessiert vor allem eins. Ah ja. Habt ihr das gesehen? Ich gehe nochmal zurück. Hier, habe ich alles mitgeschrieben, habe ich euch vorenthalten. Aber da habt ihr wenigstens mich angeschaut und nicht die Folie. Genau. Wie sieht Gott Krisen? Das ist die Frage. Und was ist seine Perspektive und seine Lösung für Krisen? Und der erste Punkt, den ich bringen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass wir lernen, die Zeiten zu erkennen. Lukas 12, Vers 56, Jesus ist ja immer so charmant. Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst? Er spricht zu den Pharisäern, die mag er nicht so gern. Also die Menschen mag er schon, aber den Geist mag er nicht, diesen religiösen Geist, den mag er nicht. Zeiten zu beurteilen ist manchmal gar nicht so einfach, Schon deswegen, weil Gottes Vorstellung von Zeit so ganz anders ist als unsere. Ja, er hat vor 2000 Jahren gesagt, siehe, ich komme bald. Und das ganze Neue Testament bezeugt, dass wir in der Endzeit sind, aber die Endzeit dauert schon ganz schön lange. Und wir wissen auch nicht, wie lange sie noch dauert. Aber Jesus sagt, wir sollen lernen, die Zeiten zu beurteilen. Genauso wie wir sagen, um 14 Uhr regnet es, hat jemand vorhin gesagt. Aber das glaube ich nicht. Das, im Namen Jesu, nein, um 14 Uhr regnet es nicht. Erst um 16 Uhr. Matthäus 24. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das ist eine Frage, die wir auch haben, oder? Würde ich auch gern wissen. Das wäre irgendwie cool, das zu wissen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also Jesus hat ja immer so eine Art, das habe ich gestern auch schon gesagt, dass er nicht auf Fragen so direkt antwortet, die man ihm stellt. Also ja, die Jünger wollten wissen, Herr, wann? Aber die Antwort kommt aus einer anderen Kategorie, die sie nicht auf dem Schirm hatten. Jesus sagt, es gibt nur zwei Sachen, die wichtig sind. Erstens, schaut, dass euch niemand verführt. Zweitens, erschreckt nicht. Das sind die zwei Dinge. Er sagt, es geht euch gar nichts an, wann das ist. Vertraut mir einfach. Ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe, ist alles gut, ich habe es im Griff. Aber zwei Sachen, lasst euch nicht verführen und erschreckt nicht. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Wisst ihr, was Wehen sind? Da kommt was zu Geburt. Und Wehen sind nicht so schön, gebe ich zu, aber wichtig. Ohne Wehen muss man einen Kaiserschnitt machen. Ja, wenn keine Wehen sind, dann braucht es eine Operation. Und wenn du gerade halt irgendwo im Busch bist und du hast kein Krankenhaus, dann ist es ein Problem. Wehen sind nichts Schlechtes. Okay, das will ich einfach nochmal sagen. Es ist gut, dass Wehen kommen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Also, super, oder? Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Also nicht verführen lassen, nicht erschrecken und ausharren bis ans Ende. Das braucht Ausdauer und Geduld und das trainieren wir gerade in dieser Phase. Und das ist gut, das ist ein ganz hoher Wert im Reich Gottes. Mit was wir es auch noch zu tun haben, also es wird immer noch besser jetzt, im Westen, wir leben hier in einer postchristlichen Gesellschaft. Also wir sind noch, haben noch das Glück, ja da drüben steht noch eine Kirche, ich weiß nicht, ob die noch manchmal mit Gottesdiensten aber es ist jetzt eine Gesellschaft, wo man nicht mehr einfach voraussetzen kann, dass alle sich eins sind in den christlichen Werten. Also wir sind wirklich in einer postchristlichen Gesellschaft. Das ist nicht schön, aber es hat auch Chancen. Es hat immer auch Chancen. Ja? Es ist nie alles auf dieser Welt, habt ihr vielleicht schon gemerkt, gibt es nichts, was nur positiv ist und nichts, was nur negativ ist. Es hat alles immer Vorteile und Nachteile. Und da müssen wir wach sein und gucken, was sind die Chancen auch in dieser Postmoderne, in der wir jetzt sind. Zum Beispiel sind die Chancen da, dass du ohne Probleme vom Glauben reden kannst, dass du Jesus ins Spiel bringen kannst, Übernatürliches ins Spiel bringen kannst. Das konntest du in meiner Generation noch nicht. Da war alles sehr, sehr verstandesorientiert und es war schwer, die Leute da zu erreichen. Jetzt, die Leute sind offen für Spiritualität. Ja, das ist unsere Chance. Hey, wir haben das erfunden. Ja, also unser Gott. Das ist unser Produkt. Aber noch nie zuvor haben wir gesehen, dass es quasi ganze Nationen gibt in Europa, die sich von ihren christlichen Wurzeln lossagen. Ja, dass wir immer mehr hören, dass Politiker dafür sind, dass die Kreuze abgehängt werden in den Klassenzimmern. Da ist Bayern noch die letzte Bastion, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber selbst da wird es schon langsam kritisch. Und so weiter. Aber wie gesagt, es hat alles auch Chancen. Das hat Chancen. Weißt du, wenn du Leute vor dir hast, die nicht schon versaut sind, sage ich jetzt mal ganz frech, von Religiosität. Die sind ganz frisch. Die hören das zum ersten Mal. Die hören das Evangelium zum ersten Mal. Die haben noch keine schrägen Vorstellungen, wie man mit diesem Jesus lebt. Das ist eine Chance, oder? Ist doch cool. Ah, ich muss noch mal zurück. Noch viele Volksgruppen sind unerreicht. Das ist uns auch jetzt bei Kingdom Impact ein großes Anliegen, weil Jesus sagt, dieses Evangelium vom Reich wird in allen Nationen, in allen ethnischen Einheiten verkündet werden. Und theoretisch wären wir nur noch wenige Jahrzehnte davon entfernt, dass die Bibel in jeder menschlichen Sprache zur Verfügung steht und dass jede Volksgruppe der Welt wenigstens mal in Berührung gekommen ist mit dem Evangelium. Aber dazu wäre es nötig, dass der Leib Christi das sich zur Priorität macht, diese unerreichten Volksgruppen zu erreichen, indem sie zum Beispiel anfangen zu beten und anfangen zu spenden. Es ist ganz erschreckend, das wisst ihr wahrscheinlich, weil ihr seid ja mit Indien vertraut, aber es geht nur ein Bruchteil von allen gespendeten Geldern, die in die Mission gehen, in die unerreichten Volksgruppen. Der große, also mehr als 80% geht zu den schon erreichten Volksgruppen. Und ja, also da muss irgendwie noch sich was ändern. Und das muss wieder auf den Schirm. Das Lamm soll die Frucht seiner Leiden sehen. Das war das Leitwort von Zinzendorf. Das Lamm muss die Frucht seiner Leiden sehen. Das hat ihn getrieben. Das hat ihn bewegt, diese Missionsbewegung zu starten und die Gebetsbewegung. Das war ja beispielhaft, dass eben diese 24-Stunden-Gebetsbewegung mit der Missionsbewegung zusammengekommen ist oder dass es in ihm wohl angelegt war und das dann diesen Ausdruck gefunden hat. Also das ist eigentlich eins der schönsten Sachen, die wir in der deutschen Geschichte haben oder wo wir echt richtig stolz sein dürfen, dass das aus unserem Land hervorkam. Und das ist so schön. Und das ist das, was passiert. Also das ist schön, dass es hier bei euch so sichtbar schon ist, dass die Missionsbewegung, die Gebetsbewegung zusammengekommen sind. Und das muss noch viel stärker passieren. Und ich glaube, es ist ganz interessant, ich werte das als gutes Zeichen, dass SCM, das ist der größte christliche Buchverlag, den wir hier in Deutschland haben, jetzt im Herbst ein Projekt rausbringt, eine Studienbibel zum Thema Gebet und drei Bücher zu bestimmten Themen von Gebet. Davon durfte ich eins schreiben, aber das ist für mich ein Zeichen, dass dass der Herr da was tut, dass er eine Gebetsarmee in Deutschland aufstellen möchte und dass er dieses Thema Gebet wieder neu highlightet und dass es Ausbildungsorte geben wird oder eben auch durch Bücher kann man schon total viel lernen, dass Gebetsgruppen überall im Land entstehen. Das ist mein Gebet, auch für das Buch über Fürbitte, das ich geschrieben habe, dass das diese Wirkung hat, dass überall im Land Leute Lust bekommen, eine Gebetsgruppe zu gründen, weil sie irgendwie jetzt auch eine Idee haben, wie man das machen könnte und dass sie anfangen zu beten und dass das zusammenkommt, dass auch Bodentruppen und Luftwaffe im Geist zusammenkommen. Das ist ganz wichtig. Ja, also Luftwaffe ist ja die Idee, dass eben zuerst mal die Luftherrschaft gesichert sein muss, damit die Bodentruppen ihren Dienst machen können, ohne dass sie zerbombt werden. Ja, dass eben von oben kontrolliert wird, wer hat hier die Herrschaft. Und das ist das, was die Beter machen. Go, Gebetshaus Hamburg! Das ist gut. Und dann können die Bodentruppen effektiv ihren Dienst machen. Die Leute werden sich bekehren. Das sieht man in allen Erweckungsbewegungen, dass Beter vorausgingen, die etwas zur Geburt gebracht haben im Gebet. Und das ist eine andere Qualität von Gebet, das kann ich euch sagen, als die, die wir kennen. Also ich habe es manchmal erlebt, punktuell, dass mich der Heilige Geist ergriffen hat und ich etwas im Geist zur Geburt bringen konnte unter Tränen, unter wie geburtswehenartige körperliche Auswirkungen, wo ich gemerkt habe, wow, das war jetzt eine andere Kategorie von Fürbitte. Aber das ist, was wir brauchen und da möchte ich rein und da dem wollt ihr das auch? Ja, Halleluja. Das ist cool, das macht auch übrigens Spaß. Also ich bin so ein Typ, ich will immer auch ein bisschen Spaß haben, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Ja, aber das soll wirklich auch unser Herz zum Brennen bringen, dass die unerreichten Volksgruppen erreicht werden, weil sie das Erbe sind, das Jesus zusteht für seine Leiden. Er möchte eine Braut haben aus allen Stämmen und allen Sprachen und allen Völkern. Und er kommt vorher auch nicht wieder. Und ich möchte gern, dass er bald wiederkommt. Wollt ihr auch, dass er bald wiederkommt? Ja. Israel. Brennpunktthema. Unruhe um Israel, dass es Israel als Staat gibt, ist noch nicht 100 Jahre her. Aber wir sehen, im Moment ist es gerade wieder ganz schlimm, was passiert. Aber ich war jetzt im Dezember fast den ganzen Monat in Israel als Fürbitterin, als Anbeterin und habe total viele Leute dort getroffen. Es ist ganz interessant, wenn man mal länger am Stück dort ist, dann kennt irgendwie jeder jeden und der kennt dann wieder die und dann geht man dahin, dann trifft man wieder die gleichen Leute, die kennen dann aber auch noch die, dann geht man dahin und betet mit denen und so, wo man irgendwie das Gefühl hat, ganz Jerusalem besteht nur aus Häusern, wo gebetet wird. Es stimmt natürlich leider nicht, aber es sind viele, viele Beter, die der Herr schickt aus allen Nationen, dort einfach zu sein und zu beten, sich an die Seite Israels zu stellen. Und natürlich auch von Deutschland aus beten wir für Israel. Und mir hat immer wieder jemand gesagt, wenn ich kam und sie, ja, wo kommst denn du her? Und so, ja, was machst du hier? Ja, ich bin im Gebetshaus und bete jetzt hier mal ein bisschen länger am Stück und so. Dann haben sie immer gesagt, ja, das sind die Gebete der Fürbitter, die Israel am Leben halten. Weil ihr wisst, dass Israel, dass fast alle Nationen gegen Israel sind. In der UN wird regelmäßig, gibt es Resolutionen gegen Israel. Ich meine, da läuft auch nicht alles toll, aber es ist jetzt auch nicht der schurkischste Schurkenstaat aller Schurkenstaaten. Und die Schurkenstaaten, die sagen dann immer, Israel ist so böse. Also, es ist echt ein Wunder, dass es Israel noch gibt und es ist wichtig, dass wir für Israel beten. Und in dieser Zeit, das möchte ich einfach auch ganz deutlich sagen, empfinden wir sehr stark auch bei Kingdom Impact, dass der Herr diese Krise, das ist auch eine Krise, Israel ist eine Dauerkrise, aber an dieser Krise scheiden sich die Geister, ob eine Nation sich zu Israel stellt oder gegen Israel und ob sie eine sogenannte Schafsnation oder eine Boxnation ist, die dann auch Gericht bekommt von Gott. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Deutschland sich eindeutig als Freund Israel positionieren muss, sonst kriegen wir alle ein enormes Problem. Abgesehen davon, dass es einfach eine Verpflichtung ist aus der Geschichte und dass es unser Auftrag ist als Land, dass es Teil unserer Berufung ist, zu Israel zu stehen und ein Segen zu sein für die Nationen. Also das ist echt ein Gebetsanliegen. Betet, dass Deutschland sich eindeutig als Freund Israels positioniert und zwar öffentlich und laut, ohne Wenn und Aber. Im Moment ist es so, dass von Deutschland aus unglaublich viele Gelder in die Palästinensergebiete fließen, die von Terroristen regiert werden. Diese fischen die Gelder ab, um sich selber persönlich zu bereichern und mit dem Rest Waffen zu kaufen oder Terrortunnel zu bauen, um Israel dann anzugreifen. Also das ist ein großes Unrecht und dass die Zivilbevölkerung leidet, weil die Gelder da auch nicht ankommen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Zeiten der Erschütterung sind im Plan Gottes. Das ist total, wir sind total im Plan Gottes. Sag mal Halleluja, danke Herr, wir sind im Plan Gottes. Hebräer 12. Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde. Aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. In einer anderen Übersetzung heißt es, damit das Unerschütterliche bleibt. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Du willst keine Wege der Mühsal in deinem Leben haben, in deinem Herzen haben. Das sind diese Wege, die dich auf Abwege bringen, die dann viele Schmerzen verursachen. Und du möchtest gerne, dass der Herr prüft und forscht und diese Wege der Mühsal entfernt. Und dafür sind Erschütterungen wichtig. Erschütterungen prüfen unser Herz und zeigen auf, was noch erschütterlich ist. Das sind die Wege der Mühsal, von denen Psalm 139 spricht. Alles, was nicht standhält, alles, was nicht ewigkeitstauglich ist, wird erschüttert und wir als Leib Christi werden dadurch gereinigt. Weißt du, dass die Gerichte Gottes gut sind und dass die Bewohner der Erde jubeln über die Gerichte Gottes, steht in dem Psalmen? Die Gerichte Gottes sind gut. Das Gericht Gottes ist gut. Gott ist ein gerechter Richter. Er kommt, um zu richten. Und wenn er richtet, dann kommt Gerechtigkeit. Ja, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Gerechtigkeit. Nach der Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Sie sehnt sich danach, dass der Herr Gerechtigkeit wiederherstellt. Ja, im Himmel kommen die Märtyrer zu Gott und sagen, Herr, wie lange noch? Wie lange willst du noch zuschauen? Es gibt Leute, die leiden um des Namens Jesu willen. Uns geht es ja noch super gut. Aber es muss Gerechtigkeit kommen. Die Erde braucht Gerechtigkeit. Und die Gerichte Gottes sind gut. Gott kommt als Richter, er richtet das, was kaputt ist. Er macht es wieder richtig, er macht es gerade. Er bringt Gerechtigkeit, er bringt Heilung. Er stellt alles wieder her. Das ist, was er tut und das wollen wir. Johannes der Täufer sagt in Matthäus 3, ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist Jesus, ganz klar. Und dann kommt, was Jesus noch macht. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Das ist, was in Krisen passiert, in Krisenzeiten, sei es jetzt globale Krisen oder persönliche Krisen. Zeiten der Erschütterung sind Zeiten, in denen Gott die Spreu vom Weizen trennt, auch in uns, auch im Leib, aber auch in der Politik zum Beispiel. Da wird geschüttelt und es ist gut, dass Gott schüttelt. Es ist gut, dass Gott schüttelt. Im Hohenlied wird gesprochen über den inneren Garten, der in uns ist, dieser wunderschöne Ort mit diesen schönen duftenden Bäumen und so weiter und dieser Quelle. Und am Schluss heißt es, komm Nordwind, komm Südwind, wehe über meinen Garten. Und das ist ein gutes Gebet. Der Nordwind ist ein kalter, harter Wind. Also Nordwind kennt ihr gut. einfach auch manchmal ein bisschen unangenehm ist. Aber den braucht es auch in unserem Leben. Der Südwind ist ein warmer, lieblicher Wind, den mögen wir meistens lieber. Aber der Nordwind bringt hervor Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Wisst ihr, dass es manche Blumen gibt, wie zum Beispiel die da, die brauchen einen Frost, um zu blühen. Wenn du sie immer nur im Warmen hättest, sie würden nicht blühen. Oder auch Grünkohl, mögt ihr den? Der braucht einen Frost. Wenn er nicht einen Frost gekriegt hat, kannst du den nicht essen, ist er ungenießbar. Und weißt du was, wenn ich auf mein Leben schaue, muss ich sagen, wenn ich nicht ein paar Fröste abbekommen hätte, ich wäre auch ungenießbar. Ehrlich. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, wie Gott Krisenzeiten beurteilt. Das ist alles gar nicht so schlimm. Gott sagt, das eigentliche Problem ist dieses. Malachi 1. Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament, einer der kleinen Propheten, aber nicht deswegen unwichtig, sondern sehr gewichtig. Malachi war der letzte Prophet, bevor Jesus gekommen ist. Und die Prophetien von Malachi beziehen sich zum Teil auf das erste Kommen Jesu und zum Teil auf das zweite Kommen Jesu. Und hier steht Malachi 1. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, sagt der Herr, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig ist. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist jetzt ein bisschen ein komplexer Text, aber das Problem aus Gottes Sicht ist, dass er nicht geehrt wird. Das Problem ist nicht Corona oder Russland oder die Ampel oder der Islam. Das Problem aus Gottes Sicht ist, dass der Vater nicht geehrt wird und dass die Anbetung halbherzig ist. Gottes Perspektive der Krise ist eigentlich nie die Situation der Welt, sondern die Situation im Leib Christi. Es ist keine Furcht des Herrn im Haus des Herrn. Es geht nur noch um den Menschen, nicht mehr um Gottes Ehre. Sein Volk betet ihn halbherzig an, und ich rede ja nicht von euch, sondern von denen da draußen. Gott bekommt das, was übrig ist. Er ist nicht mehr die Priorität. Humanismus herrscht genauso wie in der Welt, auch in der Gemeinde. Und Humanismus heißt, konsequent zu Ende gedacht, der Mensch ist die letzte Instanz, der sagen darf, was gut und falsch ist. Der entscheidet, es geht nur um den Menschen, es geht um das Wohlbefinden des Menschen. Aber wie ich schon gestern gesagt habe, dem Menschen ist nicht gut getan, wenn in jedem Moment seines Lebens er alles bekommt, was er im Moment will. Ja, so, genauso wie du Kinder nicht so erziehen kannst, dass sie alles sofort bekommen, was sie wollen, sondern brauchst eine langfristige Perspektive. Und der Mensch ist gar nicht in der Lage dazu, diese Dinge zu übersehen. Was wissen wir denn? Wir können nicht um die Ecke gucken, wir wissen nicht, was morgen ist. Wir haben ja gar keine Ahnung. Wir sind total überfordert damit, die letzte Instanz zu sein. Dem Menschen geht es dann gut, wenn Gott im Mittelpunkt ist. Dem Menschen geht es dann gut, wenn Gottes Anliegen im Mittelpunkt sind. Wenn Gott angebetet wird, wenn es um Gott geht, wenn alles sich um diesen einen dreht, dann geht es dem Menschen gut. Die Welt ist in die Gemeinde eingedrungen. Die Gemeinde hat keine Salz- und Lichtkraft mehr. Ja, aber da sind wir jetzt dran zu arbeiten, dass es sich ändert. Amen. Hier, Upper Room Church. Bei euch wird es anders sein. Ihr werdet Salz und Licht sein und ihr werdet einen Einfluss haben in Hamburg und Umgebung. Und den habt ihr schon. Gottes Plan ist, dass wir als sein Leib, seine Braut, seine Gemeinde hier auf der Erde, und damit meine ich alle Gemeinden, alle Menschen, die von neuem geboren sind und zu Jesus gehören. Gott möchte, dass durch die Gemeinde die Welt erkennt, wer Jesus ist. Durch die Gemeinde sollen die Menschen sehen, was das Reich Gottes ist. Und dort sollen sie einen Ort finden, wo ein Unterschied ist, wo eine andere Kultur herrscht, wo Gottes Gegenwart ist, wo auch das Reich Gottes sich manifestiert durch Zeichen und Wunder und wo Gott angebetet wird und er im Mittelpunkt ist. Der Himmel muss auf die Erde. Das ist immer das Anliegen, das Jesus hat. Der Himmel soll auf die Erde. Mit Jesus ist sein Königreich auf die Erde gekommen. Und er sagt, wir sollen beten, dass das Reich Gottes kommt und der Wille Gottes geschieht wie im Himmel, so auf Erden. Ja, wir haben manchmal immer das Gefühl, dass es eigentlich darum geht, dass wir von der Erde in den Himmel kommen. Aber Jesus sagt, nein, der Himmel muss auf die Erde. Und übrigens ist es dann auch letztendlich so, das neue Jerusalem kommt vom Himmel auf die Erde, nicht umgekehrt. Und der Herr möchte, dass wir hier und jetzt schon, weil wir jetzt schon im Reich Gottes leben, den Himmel auf die Erde ziehen durch Glauben und dass wir den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen geben. Epheser 3, Vers 10, das ist, was der Herr vorhat, das ist seine Vision für seinen Leib. Wir sind ein Schauspiel, nicht nur für die sichtbare, sondern auch für die unsichtbare Welt. Und jetzt kommt Gottes Lösung für die Krise. Malachi 1, Vers 11, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Und du sagst, ja, was ist da jetzt so toll? Aber es ist einfach ein Es ist einfach genau, das ist der Plan. Der Plan ist der, dass vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, das heißt überall auf der ganzen Welt, weil überall an irgendeinem Ort geht gerade die Sonne auf oder geht gerade die Sonne unter. Also auf der ganzen Erde, stellt euch mal den Globus vor, den Planet. Und hier steht an allerlei, also überall ist mein Name groß unter den Nationen, soll der Name Jesus groß sein unter den Nationen, soll er angebetet werden, soll er erhöht werden, soll Lobpreis und Anbetung aufsteigen. An allerlei Orten, also überall lässt man Opferrauch aufsteigen. Opferrauch in einer anderen Übersetzung heißt es Weihrauch. Und weißt du, was in der Offenbarung steht? Dass man die Gebete der Heiligen hin in den Thronsaal hineinträgt und es sind Gefäße voller Weihrauch. Und es sind die Gebete der Heiligen an allen Orten, überall auf der ganzen Erde. Stell dir den Planeten vor, überall auf der ganzen Erde steigt Weihrauch auf, Gebet auf wie Weihrauch. Und hüllt den ganzen Planeten ein in eine Atmosphäre von Gebet und Anbetung. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und ihr seid ein Teil davon, ihr seid mittendrin. Und das ist, was der Herr tut. Das ist seine Idee, dass der ganze Planet eingehüllt wird in eine neue Atmosphäre von Lobpreis und Anbetung. Dass Gebete aufsteigen an jedem Ort. Und das macht einen Unterschied. Und Jesus sagt, bevor ich komme, wird mein Evangelium in allen Nationen verkündigt worden sein. Mein Name steht groß da bei allen Völkern. An jedem Ort steigt Weihrauch empor. Weihrauch steht für Gebet. Offenbarung 5. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das ist auch das, was Mike Bickel, als er sein Gebetshaus eröffnet hat, bewegt hat, dieser Vers, dass eben diese Kombination aus gesungenen und gesprochenen Gebeten, die auch im Thronsaal schon da sind, dass wir diese Realität vom Thronsaal hier auf die Erde bringen, in einem Gebetshaus. Und das macht einen Unterschied. Das bringt Luftherrschaft. Und dann verändert sich die Atmosphäre. Weihrauch in der Bibel wurde verwendet im Heiligtum. Unmittelbar vor dem Allerheiligsten stand der Rauchopferaltar in der Stiftshütte und im Tempel. Und der hohe Priester hat, bevor er ins Allerheiligste ging, ein Rauchopfer dargebracht. In der Bibel lesen wir öfter, dass Gottes Herrlichkeit sich herabsenkt wie eine Wolke, wie Weihrauch. Es ist ein prophetisches Zeichen für die Gegenwart Gottes. Malachi 1, Vers 11 zeigt das Endbild. Die ganze Erde wird eingehüllt sein wie von einer Wolke des aufsteigenden Lobes und der Gebete, sodass der Herr, wenn er wiederkommt, sich niederlassen kann auf dieser Erde. Es ist sein endzeitlicher Plan, seine Sehnsucht, alle Nationen an allen Orten beten Jesus an. Gottes Plan ist nicht nur eine Erlösung aus etwas, sondern immerhin zu etwas. Als Mose zum Pharao ging, hatte er den Auftrag zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit sie mich anbeten in der Wüste. Deine größte Berufung und deine höchste Würde ist es, Gott anzubeten. Der Westminster-Katechismus formuliert es so. Artikel 1. Das höchste Ziel und der Sinn des Lebens des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ist das nicht toll? Ich könnte es nicht besser sagen. Das höchste Ziel und der Sinn des Lebens des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich sage auch immer gern, und ihn für immer zu genießen. Gott genießen, das ist deine Berufung. Gott genießen und zwar für immer, hat heute schon angefangen. Die Ewigkeit ist schon, die läuft schon, du bist schon drin. Und jetzt gebe ich euch noch ein kleines Krisen-Survival-Kit. Erstens, the main thing is to keep the main thing. Stephen Covey, ein sehr schlauer Mann. Also das Wichtigste ist, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Lass dich nicht von Nebenschauplätzen ablenken. Da kommt wieder die Verführung ins Spiel, nicht verführen lassen, nicht erschrecken. Faste mal Social Media und Nachrichten, also das muss man wahrscheinlich hauptsächlich den Leuten unter 50 sagen, aber mir auch. Und lies stattdessen Wort Gottes oder ein gutes Buch wie zum Beispiel meins. Erfüllt, entdecke das Leben, für das du gemacht bist. Mit was du dich fühlst, dafür hast du Glauben. Ich habe letztens mal irgendwo, ich weiß nicht, ich höre mir ganz viele Predigten auch auf YouTube an und dann hat irgendeiner gesagt, wenn du 2 Stunden Netflix angeschaut hast, dann wurdest du 2 Stunden lang angelogen, dann musst du auch 2 Stunden lang Wahrheit anhören. Ich lasse es mal so stehen. Also das ist Nummer 1. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Schau, dass deine Prioritäten stimmen, dass nicht etwas zu viel Platz einnimmt. Du darfst zwar alles haben, aber nichts darf dich haben. Und die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben, nämlich, dass Jesus die Hauptsache bleibt. Weißt du, ich habe gemerkt, manche Sachen, die vielleicht an sich gar keine Sünde sind, aber wenn sie zu viel Platz einnehmen, ersticken sie meinen Hunger nach Gott. Dann habe ich keinen Hunger mehr nach Gott. Und das ist gefährlich. Und wenn ich das merke, muss ich sofort die Bremse reinhauen. Okay, zweitens. Du musst nicht alle Antworten haben und alles verstehen, was zum Beispiel in dieser Corona-Zeit passiert oder auch in dieser Kriegszeit oder auch in dieser was auch immer Zeit. Du musst nicht alles verstehen. Die Lösung ist nicht in unserem Verstand. Die Lösung ist nie in unserem Verstand, der ist viel zu klein. Die Lösung ist immer bei Gott. Halte dich nicht unter dem Baum der Erkenntnis auf, wo richtig und falsch die Kategorien sind, in denen du dann nur noch denken kannst. Da kommst du nicht weiter, weil dieser Baum ist tödlich giftig. Da ist nur Tod zu finden. Ja? Dieser Baum ist wirklich gefährlich. Halte dich da nicht auf. Geh unter den Baum des Lebens. Geh in die Gegenwart von Jesus. Er ist der Baum des Lebens. Und übe dich darin, dich auf den Herrn zu fokussieren. Und weißt du, wie fokussieren geht? Indem du Lobpreis machst, indem du Wort Gottes aussprichst. So schaust du Jesus an. Du schaust ihn an, indem du aussprichst, wer er ist. Übe dich darin, auf den Herrn zu fokussieren, ihm zu vertrauen und von ihm zu hören. Drittens, Zero Tolerance gegenüber Furcht. Zero Tolerance, also lass es nicht zu, nicht eine Sekunde, nicht ein bisschen, nicht ein Hundertstel Gramm von Furcht darf in deinem Leben sein. Gib Gedanken von Angst, Befürchtungen, Worst-Case-Szenarien, keinen Millimeter Raum in deinen Gedanken. Ja, wir haben gemerkt in der Corona-Zeit, wie ganz viele Leute, auch im Leib Christi, entsetzlicherweise von Angst gepackt wurden. Richtig, es war ein Geist der Angst, der wirklich Leute gepackt hat. Und ich hoffe, ihr wart nicht dabei, aber wenn, dann werdet das Ding los, weil das kommt nicht aus dem Reich Gottes. Zero Tolerance, null Toleranz gegenüber Furcht. Und weißt du, das ist erst der Anfang der Wehen übrigens. Da kommt noch mehr und das war jetzt nur eine Übungswehe. Ja? Und du, wir trainieren gerade ein bisschen. Und wenn du bei Corona eingeknickt bist, macht nichts. Jetzt ist die Chance, stärke dich im Geist, geh massiv vor gegen Angst. Die nächste Wehe, die kommt, du wirst schon besser stehen. Amen. Dies ist eine Zeit der Erschütterung und eine Zeit des geistlichen Kampfes. Du kannst es dir nicht erlauben, mit dem Geist der Furcht zu kooperieren. Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Glauben ist die Währung des Himmels und Furcht die Währung des Teufels. So, und jetzt Nummer 4. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist bis zum Überlaufen. Mach Lobpreis, hör dir gute Lehren an, geh in die Natur und freu dich über deinen Papa, der das alles so wunderschön gemacht hat. Sei dankbar, proklamiere das Wort, bete in Sprachen. Ja, das ist wirklich, glaube ich, die am meisten unterschätzte Geistesgabe, die wir haben und die wir aber wirklich einsetzen sollten, weil das Wort sagt, wir laden uns damit selber auf, wie eine Batterie aufgeladen wird, wenn wir in Sprachen beten. Also nutze das. Lass Lobpreismusik laufen und sing laut mit. Triff dich mit lieben Menschen zum gemeinsamen Essen und Lachen. Mach eine Party. Party mit Fati ist immer geistlicher Kampf auf höchster Ebene. Mach Feier, Feier, Feiern. Feiern ist geistlicher Kampf. Davon bin ich überzeugt. Also es geht darum, dass du schaust, dass du erfüllt bist und zwar ganzheitlich erfüllt. Ja? Denk nicht nur, also das Wichtigste natürlich, Heiliger Geist, Jesus und so weiter, Wort Gottes in dir, aber denk auch an deinen Körper. Du brauchst Bewegung, du brauchst Sport, du brauchst frische Luft, du brauchst Natur, du brauchst andere Menschen und feiern. Und das muss alles zusammenkommen. Es darf nicht einseitig komisch werden irgendwie. Gell? Wir sind immer noch auch Menschen. Und der Herr weiß es auch, weil ihn hat man als Schimpfnamen gesagt, ah, Jesus, da, ah, der Fresser und Weinsäufer, haben die Pharisäer zu ihm gesagt, seine Feinde haben ihn so genannt. Und weißt du warum? Wahrscheinlich nicht, weil er immer nur asketisch war und nie auf Partys gegangen ist. Ja, du kannst niemanden verspotten mit einem Schimpfnamen, der nichts mit der Person zu tun hat. Und Jesus, es war bekannt, dass die Sünder, die Zöllner und was weiß ich, die Party-People von Israel, haben ihn viel eingeladen. Und bestimmt nicht, weil er da hingegangen ist mit einem sauertöpfischen Gesicht und irgendwie sie verurteilt hat und, oh, was seid denn ihr drauf? Ist ja, oh, eklig. Sie hätten ihn nur einmal eingeladen, ja. Aber sie haben ihn ganz viel eingeladen, weißt du warum? Weil er einfach der glücklichste, fröhlichste und am besten draufste Mensch der Welt war. Das lesen wir im Psalm 45. Ja, er hat Gottlosigkeit gehasst und Gerechtigkeit geliebt. Deswegen hat Gott ihn mit Freudenöl gesalbt, mehr als alle seine Gefährten. Auf gut Deutsch, er war besser drauf als jeder Mensch, den du kennst. Und er hat die Atmosphäre bestimmt und verändert, nicht die Atmosphäre ihn. Ja? Aber er war bestimmt kein Korinthenkacker, Entschuldigung, und keine Spaßbremse, sondern er war und ist immer noch richtig fröhlich und gut drauf und entspannt und glücklich. Unser Gott ist glücklich und hat keinen Stress und keine Sorgen. Und sein erstes Wunder war, unfassbar viel Wein zu machen. Unfassbar viel Wein. Also, das war nur ein kleiner Exkurs, um zu sagen, Feiern ist geistlicher Kampf. Nicht, sauft euch nicht voll mit Wein, sagt Paulus, sondern werdet voll mit Heiligen Geist. Also man kann schon mal ein Gläschen Wein trinken, Limit kennen, aber sei erfüllt mit dem Heiligen Geist bis zum Überlaufen, sei erfüllt in deinem Leben und sorge dafür, dass dein Innendruck größer ist als der Außendruck. Sorge dafür, dass du verliebt bist in Jesus, dass dein Innendruck größer ist als der Außendruck und dann wirst du in jeder Krise bestehen können. Amen. Dann lass uns noch kurz zusammen beten, dürft aufstehen. Herr, wir danken dir, dass du größer bist als alles, was hier auf dieser Welt vor sich geht. Wir danken dir, Herr, dass dein Plan funktioniert. Und wir sagen, ja, Herr, wir wollen Teil von diesem Plan sein, diese Erde einzuhüllen in eine Atmosphäre von Lobpreis und Gebet. Wir wollen voll sein von dir. Wir wollen jeden Hauch von Furcht wegschicken und dagegen angehen mit dem Schwert des Geistes, mit deinem Wort. Und wir wollen hier den Himmel auf die Erde ziehen, Herr, Salz und Licht sein in dieser Welt. Und wir wollen in erster Linie deine Anbeter sein, Herr, weil du bist würdig. Und wir wollen auch ein Ort sein, wo wir sind, soll Lobpreis und Anbetung und Gebet aufsteigen zu dir und die Atmosphäre verändern. Amen.